Jedes süße Osterküken ist ein kleiner T-Rex, behauptete die Frankfurter Allgemeine Zeitung und widmete sich der Frage, was war zuerst da, Ei oder Echse? Eine Frage, die in der Variante Huhn oder Ei bzw. Vogel oder Ei das menschliche Hirn seit den Tischgesprächen des antiken Philosophen Plutarch martert. Das erste echte Ei der Erdgeschichte wurde vor 300 Millionen Jahren gelegt, konstatierte der Publizist Markus Bennemann und erklärte, wie damals aus Fischen, die aus Fischeiern schlüpfen, landgängige Echsen wurden, die halbwegs stabile Eier am Strand abzulegen begannen. Doch das muss nicht die definitive Antwort sein, gab Bennemann zu. Verfolgt man die Frage Huhn oder Ei noch konsequenter bis zu ihrem Ursprung, landet man sogar in einer Zeit noch vor der kambrischen Explosion. Damals, vor 600 Millionen Jahren, könnten sich mikroskopisch kleine Eier bereits zu korallenartigen Lebewesen mit drei spiralförmigen Auswüchsen entwickelt haben. Sie erinnerten vielleicht an einen winzigen Osterstrauch. Soweit unsere evolutionsbiologische Einstimmung auf ein eireiches Osterfest. Um entfernt beim Thema zu bleiben, treffen Ei und Samenzelle zusammen, entsteht günstigenfalls neues Leben. Aber wann ist Leben Leben? Das fragte sich die Frankfurter Rundschau mit Blick auf den Paragraphen 218 zum Schwangerschaftsabbruch. Gerade die Frauen in der SPD, so Björn Heyer, hätten auf Liberalisierung gehofft, doch im schwarz-roten Koalitionsvertrag sei lediglich vom Ausbau der Beratungen und der Kostenübernahme für das medizinische Verfahren die Rede. Was die Fixierung des Lebensbeginns betrifft, empfahl Heyer, schauen wir, versuchshalber, auf die Tierethik. So könnte dann beispielsweise Leid- und Schmerzempfinden als Anzeichen eines Minimalbewusstseins eine maßgebliche Grenze darstellen, ab der ein noch unvollendetes Wesen im Mutterleib bestimmte Schutzrechte genießen sollte. Ob dies während der ersten 12 Wochen vollends gegeben ist, daran darf man durchaus zweifeln. Aus dieser Warte müsste dem Recht auf Eigenverantwortung der Frau ein sehr hoher Rang zukommen. Nicht um Fortpflanzung, um Sex geht es in der norwegischen Filmtrilogie Oslo Stories von Regisseur Dag Johan Haugerud. Unter der Überschrift »Regelrecht schamlos«, konstatierte der Spiegel, »Pornografie ist im Internet frei verfügbar und allgegenwärtig, doch in Mainstream-Filmen findet Erotik kaum noch statt. Oslo Stories markiert einen Neustart. So offen wie hier« wurde selten über Sex gesprochen. Hanna Pilacik lobte, mit den 3 Filmen kehrt eine neue Freizügigkeit ins Kino ein, eine, die nicht mit den expliziten Bildern des Internets zu konkurrieren versucht, sondern die eine andere, vielleicht viel seltenere Art von Intimität stark macht, die des absolut offenherzigen Gesprächs unter Freunden, Kollegen in der Familie. Die Oslo-Stories geben Anlass, um über die Bandbreite sexueller Bedürfnisse nachzudenken und natürlich über die eigenen. Hat der ehemalige Surkamp-Chef Siegfried Unselt je offenherzig über seine NSDAP-Mitgliedschaft gesprochen? Diese Frage steht im Raum, seit die Wochenzeitung Die Zeit in der Vorwoche das Auffinden von Unselts NSDAP-Ausweis wie eine skandalöse Sensation präsentiert hat. Die FAZ titelte nun kategorisch, Siegfried Unselt hat nicht geschwiegen. Was keinesfalls heißt, dass Unselt seine Zugehörigkeit zur Nazi-Partei breitgetreten hätte. Die Buchwissenschaftlerin Ulrike Anders und Jan Bürger, der Leiter des Unselt-Archivs, verwiesen vielmehr auf ein Vorkommnis vor fast 80 Jahren. Der spätere Surkamp-Verleger hat 1946 als Lehrling im Entnazifizierungsverfahren die Wahrheit über seinen NSDAP-Eintritt gesagt. Die Belege liegen in öffentlich zugänglichen Archiven. Damit war die vermeintliche Sensation vom Tisch. Dafür wurde in vielen Blättern die NSDAP-Mitgliedschaft Unselts gegen seine Verdienste aufgewogen. Spielt der Umstand als solcher wirklich eine Rolle für die Beurteilung der Lebensleistung dieses Mannes, grübelte etwa Jürgen Habermas auf Nachfrage der FAZ? Den Zeitautor Adam Sobocinski brachte das auf die Palme. Also alles nur eine Lappalie, eine Petitesse, letztlich nicht der Rede wert? Man ertappt sich bei der Frage, warum es dann überhaupt Deutsche gab, die nicht in der Partei waren. Und warum so viele schwiegen, wenn sie es doch waren. Wären Günter Grass oder Walter Jens noch am Leben, dürften sie sich im Nachhinein jedenfalls ausgesprochen ungerecht behandelt fühlen. Dass sie ihre Mitgliedschaften in NS-Organisationen oder der Waffen-SS verschwiegen, wurde noch vor 2 Jahrzehnten mit großer Vehemenz beklagt. Adam Sobocinski in der Zeit. Unterdessen interviewte die Tageszeitung Die Welt den polnischen Schriftsteller Czepan Twardoch, dessen Roman Nulllinie vom Krieg in der Ukraine handelt. Auf die Frage, ob der Krieg die Gesellschaft in der Ukraine innerlich zerreißen wird, spätestens wenn er endet, entgegnete Twardoch, Das hängt von den Bedingungen des Waffenstillstands ab. Sicherlich werden wir viel Verbitterung, Wut, Gewalt und Kriminalität erleben. Es wird aber nichts dem Vietnam-Syndrom in den USA Vergleichbares geschehen, denn dies ist ein Verteidigungskrieg, in dem jeder die Grundlagen des Lebens verteidigte. Das Zuhause, die Familie, deine Liebsten, deine Freiheit, deinen Way of Life. Donald Trump wollte den Krieg bekanntlich binnen eines Tages beenden, hat aber nicht geklappt, wie vieles, was Trump anfasst. In der SZ blickten die Historiker Lucas Paul Schmelter und Joseph Deweck bereits über Trump und dessen futuristisch reaktionäres Make America Great Again hinaus. Wenn liberale Kräfte in den USA und in Europa wieder Oberhand gewinnen wollen, müssen auch sie sich erlauben, in Utopien zu denken. Eine Politik, die bloß die Rückkehr zum Status quo ante Trump propagiert, verfängt nicht. Auch die Opposition zu Trump muss einen Wandel versprechen, Perspektiven eröffnen, wie das einst etwa die soziale Marktwirtschaft tat. Am Ende ein Abschied in Überschriften. Die FAZ betitelte ihren Nachruf auf den peruanischen Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa mit den Worten »Der ideale Intellektuelle«. Für die SZ war Vargas Llosa ein wahrer Kosmopolit. Wir aber schließen uns der Welt an und sagen »Adios, Super Mario«. Nutzen Sie bitte die Ostertage so, als wären es, mit einer Überschrift der Tageszeitung, »Rolltreppen ins Glück«.